Die AfD-Delegierten, es war ja ein Delegiertenparteitag, waren selber überrascht, dass er bloß 6 Stunden gedauert hat. Und das hat einfach den Grund, dass es halt keine großen Streitereien, keine irgendwie zwei gleich ungefähr gleich große Lager mehr seit 2024 gibt. Es hat sich ein Lager durchgesetzt und da ist jetzt die Maschinerie sehr gut geölt und auch, dass man auf Delegiertenparteitage umgestiegen ist. Also früher waren die Parteitage in Baden-Württemberg und ich glaube auch in Bayern mit zuletzt noch als letzte Landesverbände waren Mitgliederparteitage und das war immer so ein bisschen ein unkalkulierbarer Faktor, dass da halt quasi Leute hingekommen sind und vielleicht auch Anträge gestellt haben oder sich dann auch zu Wahlen sehr aussichtslos aufstellen lassen haben. Das hat halt eben halt auch nochmal die Länge verstärkt. Und dann konnten auch, also da konnte man auch besser streiten sozusagen. Und das hat alles nicht stattgefunden. Und da ist man halt in 6 Stunden durch gewesen.
Im Stuttgarter Kreisverband kriselt es ja in den vergangenen Monaten, was auch bundesweit medial beachtet wurde. Darauf kommen wir später auch zu sprechen. Aber abseits diesem Punkt, was wurde besprochen und beschlossen auf dem Landesparteitag?
Genau, also es gab keinen Livestream, von daher weiß ich jetzt nicht alle Punkte. Es wurde halt der Landesvorstand neu gewählt, es wurde das Landesschiedsgericht gewählt und die Konventsdelegierten wurden gewählt. Es gab auch in den Berichten von AfD-Delegierten, die teilgenommen haben, gab es auch die Erwähnung, dass man halt Satzungsänderungen beschlossen habe, aber da weiß ich leider überhaupt nichts über die Details. Ansonsten hat man sich sicherlich auch so ein Stück weit selber gefeiert, also was auf mehreren oder in mehreren Social-Media-Posts auch nochmal sichtbar war, ist, dass der AfD-Landesverband jetzt 9000 Mitglieder hat. Also da gab es neben dem quasi, dass man jetzt ja auch die stärkste Oppositionsfraktion ist in Baden-Württemberg mit 35 Abgeordneten, war es auch so, dass man halt nochmal gefeiert hat, dass man halt einen Anstieg an Mitgliedern hat. Inzwischen, wie gesagt, laut eigener Auskunft 9000 Mitglieder.
Was ja auch Mitglieder und Parteifunktionäre nach außen kommuniziert haben, ist, dass der Vorsitz gewählt wurde und bestätigt wurde, Markus Frohnmeier mit 91%, was ja ziemlich hoch ist, die Zustimmung mit 91%, und Emil Senze, der zweite Landesvorsitzende, mit vergleichbar schlechten Ergebnissen, und zwar nur 74% in seinem Amt bestätigt wurde. Was denkst du, woran liegt diese Divergenz?
Das ist schwierig zu sagen. Also Markus Frohnmeier hat sicherlich mehr Charisma, ist auch mehr sichtbar, ist ja tatsächlich auch bundesweit und oder weltweit unterwegs. Also er hat ja diese bekannten USA-Reisen gemacht, aber er war zuletzt auch bei dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg, wo er sich mit irgendjemanden von Gazprom getroffen hat und so weiter. Also der macht so eine Nebenaußenpolitik und ist da sicherlich nochmal deutlicher sichtbar. Populärer war ja auch der Ministerpräsidentenkandidat bei den vorangegangenen Landtagswahlen. Ob es jetzt irgendwie eine parteiinterne spezifische Kritik an Senze gibt, das wäre mir unbekannt. Also gibt sicherlich Leute, die ihn nicht gut finden, aber jetzt so ganz spezifisch, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen, Markus Frohnmeier ist halt das Zugpferd und auf den können sich anscheinend die meisten Delegierten einigen, dass es auch was damit zu tun hat. Aber es ist spekulativ. Also, ne, vielleicht hat auch Senze irgendwie, gibt's Kritik, die mir unbekannt ist, und er hat deswegen vergleichsweise schlecht abgeschnitten.
Du recherchierst ja sehr eifrig zu Extremrechten und speziell zur AfD und schaust dir da diverse Social-Media-Kanäle an. Kannst du was sagen, weil es ja häufig in Diskussionen, ob und wie die AfD der extremen Rechten zuzuordnen ist. Jetzt die Einstufung durch den Verfassungsschutz ist ja, da ist noch die gerichtliche Entscheidung steht noch aus. Was kannst du aber sagen von dem, was aus dem Landesparteitag rausgedrungen ist? Zeigte sich die Ideologie und die Position der AfD als extrem rechte Partei? Wenn ja, wie?
Also ich meine, das Personal ist ja klar und ist auch entsprechend aufgefallen. Die AfD ist für mich eine extrem rechte Partei mit einem offen faschistischen Flügel, also die Leute, die sich sehr stark an Höcke orientieren und an dieser neurechten Ideologie, die unter anderem in Schnellroda produziert wird. Wenn man jetzt so sich quasi anschaut, keine Ahnung, da war zum Beispiel Miguel Klaus, der halt Landtagsabgeordneter ist und mit so einem richtig harten Remigrationsthema immer wieder versucht, für sich zu punkten. Er ist Herausgeber des Abschiebekalenders. Und jetzt bei dem Landesparteitag hat er sich auch vor den Gegendemonstrierenden ablichten lassen und macht da halt ein Zeichen, das könnte man jetzt als Taucherzeichen für alles okay interpretieren. So würde er sich, glaube ich, auch ausreden, was aber halt in der extremen Rechten als sogenannter White Power Handzeichen quasi bekannt ist. Also da zeigt sich schon, dass man zumindest mit dieser Doppeldeutigkeit gerne spielt.
Die AfD versucht sich ja auch professionell zu geben und bei solchen Dog Whistles, bei so Chiffren und halboffiziellen, sage ich jetzt mal, Symbolen zeigt sich das dann aber doch, dass was für ein Gedankengut da eigentlich dahinter steckt, wenn man das nicht sofort erkennt. Du hast schon ein bisschen rausblicken lassen, blicken wir auf den Gegenprotest. Was weißt du denn darüber? Ich habe gehört, dass der doch ein bisschen klein ausgefallen ist.
Also ich kenne Leute, die vor Ort waren, mit denen ich mich auch unterhalten habe. Und es gab wohl zwei Demonstrationen. Eine ist relativ früh in Heidenheim am Hauptbahnhof gestartet. Ich glaube, es war auf 8 Uhr hin. Man ist losgelaufen. Von der Entfernung her schätze ich mal, dass man so gegen 9 oder so oben war. Und das waren laut einer Teilnehmenden waren das ungefähr 100 Leute. Das ist jetzt nicht so viel. Es gab Unterstützung von auswärts. Es gab den Adenauerbus des Zentrums für politische Schönheit. Der hat ja so eine starke akustische Anlage. Also ich kann mir da gut vorstellen, dass es auch hörbar war, was die da abgespielt haben. Aber 100 Leute ist tatsächlich nicht viel. Es gab noch eine zweite Demo, wo laut Presseberichten 500 Menschen daran teilgenommen haben. Aber man muss schon sagen, also ich meine, bei 400 Delegierten ist das jetzt nicht so viel. Und auch wenn man es vergleicht mit früheren Gegenprotesten, dann ist es eher wenig. Also ja, für Heidenheim, das kann ich jetzt nicht einschätzen, wie da halt sozusagen die Protestkultur ist. Aber gerade die 100 Leute am Anfang. Und man hatte halt auch gesehen bei den Social-Media-Accounts von AfD-Delegierten, dass sie diesen Gegenprotest halt auch so als Hintergrundkulisse verwendet haben. Und also ich, mein Respekt vor allen, die da quasi so früh aufgestanden sind und an den Gegenprotesten teilgenommen haben. Aber das ist ja sozusagen, es sollte vielleicht ein bisschen zum Überlegen anliegen, wenn man halt irgendwie so unfreiwillig natürlich die Hintergrundkulisse für irgendwelche AfD-Reels und Selfies quasi darstellt, ob man da irgendwie vielleicht auch was ändern muss an der Strategie des Gegenprotests. Aber das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen von außen dahergesagt. Mhm. Also war sicherlich viel Arbeit, die die Leute da in den Gegenprotest reingesteckt haben. Also ich glaube auch, dass das gerade so ein bisschen überschattet wird von der großen Mobilisierung nach Erfurt. Da werden sicherlich um einiges mehr Leute da sein. Also das hat ja auch eine andere Relevanz. Es ist ein Bundesparteitag. Noch dazu in Erfurt, wo halt die Höcke-Fraktion sitzt, also die eindeutig faschistische Teil der AfD. Und dann glaube ich, dass es natürlich auch einfach Gewöhnungseffekte gibt. Also da muss man ganz ehrlicherweise sagen, auch wir, obwohl wir das vielleicht stärker thematisieren und vielleicht auch reflektieren, gewöhnen uns an die AfD. Es gibt eine Normalisierung und ich glaube auch, dass es so diese Gegenproteste, sie sind häufig dann doch eher symbolisch. Also sie haben ja keinen Erfolg im Sinne von, man blockiert dauerhaft etwas. Also zum Beispiel in Gießen war ja der Erfolg, dass es so zumindest einige Teilnehmende an der Gründung der AfD-Jugendorganisation sich so ein bisschen verspätet haben. Also das war irgendwie auch ein Erfolg, aber verhindert hat man es jetzt auch nicht. Von daher ist es ja auch so, man geht hin und äußert halt eine Gegenposition, macht die sichtbar. Ich glaube, es gibt so ein bisschen drei Sachen, warum das gut ist. Einmal, um für die Medien auch die Gegenposition sichtbar zu machen, die dann wieder an quasi transportieren an ihr Publikum. Dann ist es auch so für Leute, die vielleicht nicht organisiert sind, dass sie die Möglichkeit haben, sich so einer Gegenposition gegen die AfD eben anzuschließen. Also einfach normale BürgerInnen, die dann vor allen Dingen, glaube ich, bei der zweiten Demo teilgenommen haben. Und dann hat es auch ein bisschen eine Vernetzungsfunktion, also dass man halt Leute vielleicht aus anderen Städten kennt, die anspricht und sagt, ah ja, okay. Oder auch in kleinen Orten kann es auch sein, dass es dann überhaupt sichtbar wird, ah ja, meine Nachbarin ist auch gegen die AfD, schön, oder meine Bäckerin. Und dann weiß man sozusagen, wer auf meiner Seite steht. Also es hat schon einen Sinn, aber es hat keinen Erfolg im Sinne von, dass es jetzt maßgeblich die AfD-Parteitage in den letzten Jahren sehr erschwert hat oder so. Also zumindest nicht in Baden-Württemberg oder weniger.
Zurück zum Landesparteitag der AfD. Wir haben es vorher angerissen oder ich. Der AfD-Kreisverband Stuttgart steckt in einer, in Anführungsstrichen, Krise. Grund dafür ist, dass der mittlerweile verstorbene Kassenwart Summen von, also Parteisummen von rund 100.000 Euro veruntreut haben soll. Er soll dafür seine Anstellung bei der Technikerkrankenkasse genutzt haben und Kontoauszüge gefälscht. Der Kreisvorstand wurde durch den Landesvorstand abgesetzt. Dies wurde, wenig überraschend, auf dem Landesparteitag bestätigt. Medial wurde über den Fall auch bundesweit berichtet. Wie schätzt du das ein? Wie groß könnte das Einfluss auf das Standing des AfD-Landesverbands oder der AfD-Partei insgesamt haben in der Parteienlandschaft, die sich ja eben versucht, so professionell zu geben und so weiter?
Ja, nicht nur professionell, die versuchen ja immer zu, so zu sagen, ja, wir sind anders als die sogenannten Altparteien. Also so ist es ja dann in ihrem Duktus. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Diese diversen Skandale und die AfD ist ja eine Partei voller Skandale. Selbst wenn man jetzt mal den grundlegenden Skandal rausnimmt, dass es halt eine extrem rechte Partei mit den entsprechenden ideologischen Ausrichtungen ist, gibt es ja diverse Spendenskandale, Leute, die durch Kriminalität oder Gewalt sogar aufgefallen ist. Also ein AfD-Lokalfunktionär in Stuttgart, der vorbestraft ist, weil er jemand anders einen Teil seines Ohres abgebissen hat, etc. Das schadet der AfD langfristig offensichtlich nicht. Also muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Ich glaube, es bringt manchmal sozusagen Probleme in der AfD. Also dass das dann halt sozusagen für Ruhe sorgt, dass es bei parteiinternen Auseinandersetzungen, dass es zu parteiinternen Auseinandersetzungen führt. Das hat nicht immer bloß was damit zu tun, dass es um die Sache geht, sondern es gibt eben halt auch Spaltlinien und dann wird auf beiden Seiten wird halt Material gesammelt. Also ne, manchmal gibt es sogar Leute, die halt anderen Leuten in der AfD zum Beispiel so eine harte neonazistische Ausrichtung oder Vergangenheit vorweisen, aber das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass man irgendwie so grundsätzlich ein inhaltliches Problem hat, sondern man nutzt es einfach als Munition. Also man sammelt Munition. Und jetzt bei dem neuesten Skandal um diese unterschlagene, um das unterschlagenes Geld, die AfD hat jetzt so ein bisschen diese Linie, wir sind selber Opfer von was. Also wir wurden halt in die Geschädigten und versuchen das auf diesen Kreisschatzmeister abzuwälzen, der natürlich verantwortlicher ist. Man macht sich natürlich auch ein bisschen einfach, weil der verstorben ist. Ne? Toten kann man auch immer alles zuschreiben. Von daher glaube ich, man wird da durchkommen. Auf die Wählergunst wird es, glaube ich, überhaupt keinen Einfluss nehmen. Und jetzt parteiintern. Ich meine, der Skandal ist bekannt. Es gab jetzt den Landesparteitag. Frohnmeier wurde mit über 90% wiedergewählt. Von daher gab es da jetzt nichts irgendwie im Sinne von, dass man ihn abgestraft hätte oder sowas. Also man hat darauf reagiert, indem man den Kreisvorstand halt eben rausgenommen hat. Und es gibt, glaube ich, auch ein Parteiausschlussverfahren gegen ein Mitglied der AfD. Aber ansonsten, die AfD wird auch diesen Skandal wie diverse andere ohne größere Probleme überstehen. Also da mache ich mir keine großen Hoffnungen.
Du hast es ja auch angerissen. Blicken wir aber nochmal konkreter auf die mediale Berichterstattung über den Landesparteitag. Da könnte dieser Vorfall oder diese Entwicklung da auch Einzug erhalten haben. Im Vorfeld wurde auch über den bürgerlichen Gegenprotest berichtet, dass der aufgrund der Absage des Stadtfests sich quasi mobilisiert hat. Aber ja, wie kritisch war denn die mediale Berichterstattung über den Landesparteitag? Was weißt du darüber?
Also ich habe noch nicht so viel gelesen, gebe ich ehrlich zu. Also das, was ich gelesen habe, war durchaus kritisch. Ja, es ist so ein bisschen die Frage, weil da auch zum Teil diese Skandale, also es gibt noch weitere Skandale, es gibt noch so einen Streit um ein Immobilienerbe der AfD zum Beispiel, ob diese Skandale nicht so ein bisschen groß geschrieben worden sind. Das kann man machen, aber wenn es offensichtlich innerhalb von der AfD nicht so die starken Auswirkungen hat, glaube ich, dass das zum Teil auch die Journalistinnen, die darüber geschrieben haben und da ihren Schwerpunkt gesetzt haben, auch so ein bisschen überschätzt haben, welchen Einfluss das hat. Ansonsten, also soweit ich mich daran erinnere, waren die Sachen, die ich gelesen habe, kritisch gegenüber der AfD. Ja, also da habe ich jetzt nichts zu bemängeln, sage ich mal.
Du hast es vorher schon angerissen, Stichwort Markus Frohnmeier. Abschließend würde ich dich bitten, einen Blick auf ihn zu werfen, quasi. Der war, wie du es schon vorher erwähnt hast, wenige Tage vor dem Landesparteitag auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg in Russland und knüpfte dort Beziehungen zu russischen AkteurInnen. Wie schätzt du die Auswirkungen solcher Russlandreisen ein, die er ja auch im Vorfeld zur Landtagswahl ja bestritten hat, dass da ja gar keine Pläne existieren, regelmäßig nach Russland zu reisen und so weiter. Jedenfalls, wie schätzt du die Auswirkungen solcher Russlandreisen ein, die ja auch von Sicherheitsbehörden und ExpertInnen als Sicherheitsrisiko gewertet werden? Vielleicht aber auch aus antifaschistischer Perspektive.
Also es gab ja auch mal so einen früheren Spiegelartikel, wo aus Geheimdienstpapieren angeblich zitiert oder aus möglichen Geheimdienstpapieren zitiert worden ist, wo er als Abgeordneter unter vollständiger, unter unserer, also aus russischer Perspektive unserer Kontrolle beschrieben worden ist. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Also Markus Frohnmeier ist vor allen Dingen eins, ein deutscher Nationalist. Und das betont er auch und sagt halt immer so, naja, er macht halt das, was halt für Deutschland gut ist. Er hat ja jetzt auch sozusagen seine Westkontakte ausgebaut. Also es ist nicht nur quasi zu Putins Regime hin, sondern auch zu eben halt den Trump-Republikanern, mit denen er sich trifft. Also von daher ist er jetzt ausgewogener als früher, wo halt diese Ostkontakte überwogen haben oder er nur diese Ostkontakte gehabt hat. Und jetzt ist ihm, also er würde das immer so ein bisschen begründen, hey, ich gehe da halt hin aus quasi deutschem Interesse und er macht so eine Nebenaußenpolitik. Das macht er sicherlich auch, um nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er ist ja eigentlich bloß einer von mehreren hundert Bundestagsabgeordneten. Aber er macht jetzt diese Reisen und wird, zumindest in Russland, in den USA bin ich mir nicht ganz so sicher, so ein bisschen wie so ein Staatsgast behandelt. Also da wird er ja auch sicherlich aufgewertet, mutig gut für sein Ego. Er hat ja übrigens auch bei einer von diesen Russlandreisen seine spätere Frau kennengelernt, die selber russische Staatsbürgerin ist. Und ob da jetzt ein quasi halt Sicherheitsproblem besteht, also ich glaube nicht, dass er da jetzt irgendwie so Geheimnisse verrät. Das ist ja auch, also so ein bisschen ist das ja eine Linie von der CDU, die so ein bisschen versucht, die AfD als so, das sind keine echten Patrioten, zu brandmarken. Das ist jetzt für mich als kritischen Menschen ist das ja keine Argumentationslinie. Also das glaube ich erstens nicht und zweitens wäre mir das jetzt nicht so wichtig, wie quasi treu der gegenüber der Bundesrepublik ist. Aber aus antifaschistischer Sicht oder aus kritischer Perspektive würde ich halt sagen, er wertet natürlich auch ein Regime auf, was halt weiterhin einen Angriffskrieg gegen ein Nachbarland führt. Er normalisiert da sozusagen halt dieses Regime. Also natürlich auch quasi, was einen Angriffskrieg führt, aber was zum Beispiel auch die Diktatur in Weißrussland unterstützt oder in Belarus unterstützt oder was verantwortlich ist für die Verfolgung von Oppositionellen oder queeren Personen in Russland selber und so weiter. Also das ist natürlich so, dass man da quasi halt von ihm, also da gibt es keine Kritik, warum auch. Und er begründet das halt so, ja, er ist jetzt der halt irgendwie für gute Kontakte sorgt und der versucht halt da wieder die Versorgung mit billigem Erdöl quasi anzustoßen oder wieder einzuführen, die ja unterbrochen ist durch die Sanktionierung des russischen Regimes. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass ihm das gar nicht schadet, sondern dass das auch in Teilen der Bevölkerung durchaus verfängt. Also dass da halt der Unmut über die hohen Benzinpreise falls es überhaupt Leute so großartig mitbekommen, dass er da in St. Petersburg war und sich mit dem Gazprom-Chef getroffen hat, also in der AfD-nahen Kreisen, wird das schon irgendwie so, ja, okay, der ist der, der dafür sorgt, dass wir halt diese Sanktionspolitik wieder verlassen oder verlassen könnten, wenn es eine AfD-Regierung gibt. Und das schadet ihm jetzt sicherlich nicht. Also dagegen, glaube ich, die meisten Leute innerhalb von der AfD und AfD-nahen Kreisen d'accord mit.
Und nicht-AfD-nahe Kreisen?
Also da gibt es, manchmal wird ja gesagt, es gibt so ein bisschen da auch so eine Ost-West-Spaltung, also dass in Ostdeutschland viele Leute das an sich gut finden, wenn es so sehr russlandnahe Kontakte gibt, und dass es in Westdeutschland dann doch auch einen Fremden gibt, weil es da halt auch innerhalb von der konservativen Rechten eigentlich eher so eine pro-atlantische Ausrichtung gibt. Da kann sein, dass da auch Leute so quasi damit fremdeln, aber das weiß ich auch nicht, wie da halt sozusagen die Einstellungen genau verteilt sind. Wo er sicherlich auch nochmal von Teilen Zuspruch erfährt, ist bei SpätaussiedlerInnen. Da ist die AfD, wird häufig überproportional gewählt, aber um nicht falsch verstanden zu werden, nicht auf gar keinen Fall ist es so, dass irgendwie so alle SpätaussiedlerInnen quasi halt die AfD gut finden oder Putin oder so, aber es gibt da halt eben halt auch Tendenzen von manchen, und da gibt es sicherlich auch Leute, die das gut finden. So. Also weil die zum Teil auch die russische Staatspropaganda weiterhin zu Hause rezipieren und da halt beeinflusst sind entsprechend.